Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hallo zusammen, ich begrüße euch sehr herzlich wieder zu einer neuen Folge unseres Schutzraum-Podcasts. Der Bereich der Medienkompetenz und wofür wir uns hier auch vom Schutzraum her, wie viele weitere tolle Initiativen in Deutschland einsetzen, hat ganz viel mit Vermittlung einzelner Kompetenzfelder zu tun. Hierunter fallen beispielsweise die Sachkunde, also das Wissen über die Medien, dann die Rezeptionskompetenz, die Fähigkeit, Medien kritisch zu nutzen. Dann haben wir die Partizipation, die Fähigkeit, Inhalte für Medien eigenständig zu gestalten und die Selbstreflexion, die Fähigkeit, das eigene Mediennutzungsverhalten zu analysieren. Diese Bereiche sind auch Elemente der digitalen Ethik. Neben dem Thema Medienkompetenz gehören noch weitere Aspekte dazu, so etwas wie digitale Teilhabe oder auch eben die zukünftige Betrachtung. Und bei der digitalen Ethik fragt man nach dem Handeln und dem guten Leben unter den Bedingungen der Digitalisierung. Sie untersucht die gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Verträglichkeit digitaler Technologien in ihrer Entwicklung und Anwendung. Und wenn es hier um das Handeln und das gute Leben unter den Bedingungen der Digitalisierung geht, glaube ich, dass wir hier noch einiges zu tun haben, insbesondere bei dem Schutz unserer Kinder, bei der digitalen Teilhabe aller, bei der Erfüllung unserer moralischen Wertvorstellungen und. Und ich habe heute eine wunderbare Gästin hier im Studio, die sich für genau diese Sachen und noch viel, viel mehr einsetzt. Sie ist Schulleiterin einer Digitalschule, Digitalbotschafterin des Landes Niedersachsen und Bestseller-Buchautorin. Silke Müller, schön, dass du da bist.
Lieber Hanno, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ich finde das wunderbar. Und Silke, am Anfang wird ein paar Fragen zu deiner Person. Du bist Schulleiterin an einer Digitalschule. Was ist eine Digitalschule?
Die gibt es wirklich und die steht ganz analog bei uns im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen. Und es ist eine Oberschule. Ich meine, damit haben wir im Bildungsbereich das erste Problem. Man müsste immer wieder erklären, was ist eine Oberschule, weil wir so viele unterschiedliche Schulsysteme haben. Aber kurz gesagt führen wir unsere Kinder von der 5. bis zur 10. Klasse zum ersten Bildungsabschluss. Und wir sind in der Schule so etwa mit 900 Kindern aktiv, mal 20 mehr, mal 20 weniger, je nach Schuljahr. Mit 90 Kolleginnen und Kollegen, Schulhunde und Schulhühner. So, und jetzt fragst du, was ist digital?
Ja.
Unsere Schule ist tatsächlich schon fast 70 Jahre alt und oder eigentlich schon mehr als 70 Jahre alt. Und wir haben immer versucht, in den Zeichen der Zeit zu leben, zu wirken und uns weiterzuentwickeln. Und so kam es auch dazu, dass wir schon 2009 angefangen haben, digital zu arbeiten, mit ersten Projekt Laptop-Klassen und so weiter und so fort, bis wir eine strategische Entscheidung im Jahr 2013 getroffen haben mit unserem sogenannten Schulvorstand, also ein Gremium bestehend aus Lehrern, Schülern und Eltern, die maßgebliche Entscheidungen im Punkt Schulentwicklung treffen. Und gesagt haben, zukünftig werden alle Kinder ab Jahrgang 7 mit einem elternfinanzierten Tablet ausgestattet. Und das ist auch tatsächlich so geblieben. Das heißt, wir haben damals schon angefangen zu technisieren. Für mich ist ein großer Unterschied, ob wir über Digitalisierung oder über Technisierung sprechen. Und technisch umzustellen und sind in den letzten Jahren verstärkt auf der Suche nach dem richtigen Weg, was denn eine Haltung, was die Umstellung von Unterrichtsmethodik und Didaktik in Zeit von digitaler Transformation angeht. Und versuchen immer so drei Säulen zu besetzen. Das eine ist natürlich, dass die Kinder IT-Kenntnisse brauchen, erstmal auch ganz niederschwellig. Da wird jeder ITler mit Sicherheit sagen, Silke, wenn du jetzt von Word und PowerPoint und Excel sprichst und Mail schreiben, das sind nicht so wirklich IT-Kenntnisse. Aber ich meine das tatsächlich auch so niederschwellig. Das ist uns wichtig. Es geht natürlich darum, und das haben wir schon sehr, sehr lange im Programm stehen, ein Grundverständnis für künstliche Intelligenz zu erwirken. Und die dritte Säule ist, eine digitale Ethik aufzubauen. Und das umfassend ist für mich so der Inbegriff von echter Digitalisierung im Bildungskontext, möglicherweise auch im gesellschaftlichen, aber das macht uns eben aus. Und wenn du bei uns in die Schule gehst, das vielleicht als letztes, dann siehst du mit Sicherheit auch mal so einen Fernseher an der Wand hängen, wo Informationen laufen und so. Aber in erster Linie begegnen dir die Hühner, unser schönes, wirklich schönes verglastes Gebäude, was mitten im Wald liegt. Deswegen heißt es Waldschule, mitten umgeben von Bahnführerholz, so heißt es. Aber du siehst wenig Technik. Also die Kinder sitzen wohl mal mit ihren iPads auf dem Flur und nutzen agile Möglichkeiten in Gruppenarbeitsphasen und so weiter. Aber die Schule sieht da aus wie jetzt nicht so wirklich digital aus. Es ist eher das digitale Herz, was schlägt.
Ach super, das finde ich ja cool. Ja, gerade auch dann die Säule digitale Ethik ist natürlich super, ne, dass man da eben auch Werte definieren kann, wie man auch im digitalen Raum umgehen kann und ähnliches. Das finde ich halt super. Wir haben bei uns so eine kleine Methode entwickelt, das ist bei uns der Wertekompass, mit dem wir halt auch mit den Kindern und den Jugendlichen halt arbeiten, um auch einmal klarzustellen, was Werte sind, wie man eben auch im Kontext Klasse zum Beispiel oder im Kontext einer Mannschaft eben zusammenhält und zusammenarbeitet, zusammenspielt und zusammenlebt und dass man das eben auch auf den digitalen Raum übertragen kann. Und das ist eine schöne Übung und ist ein Augenöffner für viele Kinder und Jugendliche.
Und das ist total gut, dass du das sagst, weil es ist mir so eine auch eine Herzensangelegenheit, über Werte zu sprechen. Und mir fällt immer wieder auf, wenn man mit Kindern spricht und diesen Begriff nennt Werte, dann fällt es Kindern immer schwieriger oder immer schwerer, darunter etwas zu subsumieren und zu verstehen und irgendwie auch zu deuten. Und ich habe gestern als kleines praktisches Beispiel, waren 6 Klässler bei mir vor dem Büro, da haben wir so Fensterbänke, die sind mit Teppich belegt, dass sie da auch arbeiten können, ne? So bodentiefe Fenster. Und da saßen dann die Jungs, ja, ey, was müsst ihr denn machen? Saßen da eben tatsächlich mit dem klassischen Arbeitsblatt, das gibt es übrigens in der digitalen Schule auch noch, und sagten, ja, wir müssen so Werte pantomimisch darstellen. Da sage ich, ihr müsst was? So, und dann darüber nachgedacht, was wir Kindern eigentlich für Aufgaben geben. Weil bei Hilfsbereitschaft, das hatten sie sich ausgewählt, war kein Problem. Und das zweite weiß ich nicht mehr. Und das dritte war auf jeden Fall Respekt. Und dann sagten die Kinder, Frau Müller, wie machen wir das denn? Da habe ich gesagt, okay, ich gehe mal eben auf die Toilette und ich denke mal kurz drüber nach. Und ernsthaft, ich war dann tatsächlich auf der Toilette und habe gedacht, Leute, ich habe keine Ahnung, wie würde ich denn jetzt Respekt vorstellen? Und Fun Fact, was habe ich gemacht? Ich darf ja auch in der Schule, wir haben Handyverbot, darauf kommen wir vielleicht, das Handy nicht raus. Und ich habe es heimlich auf der Toilette schnell gesucht und habe ChatGPT gefragt, wie würdest du mir pantomimisch Respekt darstellen? Und dann bin ich raus, habe, Kinder, ich habe eine Idee. Also ich habe die Idee von ChatGPT als meine ausgegeben. Ich habe ihnen aber hinterher erzählt, dass ich tatsächlich recherchiert habe. Und habe dann gedacht, Werte ist für Kinder schon schwer darzustellen. Aber Werte im digitalen Raum dann auch noch zu übertragen, da müssen wir echt ernsthaft ins Gespräch mit den Kids.
Ja,
und auch
ja.
Mit vielen Erwachsenen.
Ja, absolut, absolut, ja. Ja, genau. Wir gehen häufig mit der Fragestellung zur Wertermittlung in die Klassen, indem wir halt fragen, beschreibt einfach die Situation, wie ihr in der Klasse behandelt werden wollt. Das ist für viele schon sehr schwierig, weil sich manche gar nicht trauen, dies zu äußern. Und dann machen wir so Kleingruppen und dann kommen die Kleingruppen nach vorne und stellen dann sozusagen das vor, was sie sich wünschen. Also und starten dann eben auch den Satz, ich möchte gerne von euch respektvoll behandelt werden. So, und dann wird hinterfragt, was bedeutet Respekt, ne? Sowas wie zum Beispiel Gleichbehandlung oder ich möchte ausreden können oder. Und dadurch haben wir nachher einen wunderschönen Blumenstrauß an positiven Argumenten und Werten, wie auch die Klasse eben funktionieren kann. So, und dann versuchen wir das so ein bisschen in den digitalen Raum, sozusagen in den Klassenchat zu übertragen. Ne? Was bedeutet das für den Klassenchat? Dass es dort keinen Freifahrtschein gibt, andere Menschen zu beleidigen oder irgendwelche Sachen zu posten, die vielleicht andere Menschen nicht sehen wollen. Und das hat einen sehr, sehr coolen Effekt. Ja, das ist super. Das macht auch totalen Spaß. Und für die Kinder ist das häufig auch eine Befreiung. Ich hatte letztens einen Fall, wo ein quasi junger Mann, also es war ein Zehntklässler, dann sagt, ey Hanno, ich traue mich nicht, das vor der Klasse zu sagen. Und wo ich dachte, boah, Wahnsinn. Und er hat es dann nachher gemacht und war der glücklichste Junge an der Schule an dem Tag. Ne? Und das war wirklich super. Und hat Applaus bekommen, dass er da vorne stand und auch mal gesagt hat, ey, manchmal geht es mir nicht gut, ich möchte einfach in Ruhe gelassen werden. Ja, und das war super. Und sowas.
Selbstsicherlich, sag mal, geht es nicht, ne?
Ja.
In dem Moment. Das ist tatsächlich das, was er auch in seinem Leben wahrscheinlich nicht vergisst. Du hast wahrscheinlich auch Szenen aus deinem Schulleben noch im Kopf, so Einzelszenen, an die man sich erinnert. Und das wird eine sein, die auch der Junge mit sich tragen wird.
Ja. Das ist einfach wunderbar. Das ist total super. Neben deinem Job der Schulleiterin bist du auch Digitalbotschafterin. Du hast schon vom EU-Parlament gesprochen, da habe ich ja den größten Respekt vor, das finde ich ja super. Und du bist Digitalbotschafterin eben für das Bundesland Niedersachsen. Was machst du als Digitalbotschafterin? Und hat jedes Land eine Digitalbotschafterin oder Digitalbotschafter?
Also tatsächlich heißt mein Titel auf der Urkunde erste Digitalbotschafterin des Landes Niedersachsen. Dabei ist es auch geblieben, es gibt keine zweite. Und es ist mehr oder weniger ein Ehrenamtstitel, der mir seinerzeit verliehen wurde vom Wirtschaftsministerium, von unserem Staatssekretär für Arbeit, Wirtschaft und Digitalisierung. Und das Ganze hing so zusammen, dass für mich ganz, ganz wichtig ist, insbesondere in Fragen zur Digitalisierung, gesamtgesellschaftlich im Netzwerk zu sein. Das heißt, Schule an sich nur mit Kultus- und Bildungsexpertinnen und Experten wird dieses Problem oder diese Herausforderung, nennen wir es mal ein bisschen charmanter so, der Digitalisierung nicht umfänglich lösen können. Und meine Überzeugung ist, dass wir Expertise aus ganz vielen Bereichen brauchen und Allianzbildung brauchen. Und so versuche ich mein Arbeitsleben zu gestalten. Das heißt, in Netzwerken immer mal zu gucken, wer kann mir helfen, wer hat eine Idee, wen spreche ich einfach mal an. Und so kam es, dass dieser Staatssekretär irgendwann von unserer regionalen Bundestagsabgeordneten, die hier am Ort wohnt und auf dem Dorf kennt man sich, ne, sagte: Silke, ich muss dir jemanden vorstellen, den haben wir neu in Niedersachsen, neue Position, gab es vorher noch nicht. Und da kam der Stefan Muhle eben tatsächlich zu uns an die Schule und daraus ist wirklich ein Netzwerk entstanden. Der hatte ein besonderes Ohr für Bildung und ein besonderes Ohr und einen Blick auf Schule. Und hat es in seiner Amtszeit geschafft, dass tatsächlich die Häuser Kultus und Wirtschaft plötzlich miteinander in Niedersachsen angefangen haben zu kommunizieren, gegenseitig Wettbewerbe ausgeschrieben haben oder diese empfohlen haben und so weiter. Ich habe mit ihm immer wieder in Arbeitsgruppen zusammengesessen. Ich habe Leute an einen Tisch gebracht und ich habe unter anderem einen Digitalkongress in Niedersachsen, der hieß TechTide, mit ihm kuratiert und organisiert mit so einem Content Board und war zuständig für die Bühne Bildung. Und erstmals gab es eben, dass beim Wirtschaftsministerium auf einer Messe oder einem Kongress Bildung eine so große Plattform bekommen hat. Und für dieses Engagement, das ich über Jahre gepflegt habe und weiterhin pflege, auch wenn die Regierung natürlich gewechselt hat mittlerweile, wurde ich dann ausgezeichnet als ja, tatsächlich Digitalbotschafterin des Landes Niedersachsen. Ich habe eine 250 Gramm Papierurkunde mit Siegel und Originalunterschrift vom damaligen Wirtschaftsminister und dem Staatssekretär. Ich habe keinen Fahrer, keine Arbeitsplatzbeschreibung
Aber
und
es ist
kein
eine große
Budget.
Wertschätzung. Es ist eine sehr große
Ja,
Wertschätzung
genau.
für
Und
die
es ist
Arbeit, die du
tatsächlich
machst.
auch so, dass ich das sehr ernst nehme und dass ich das nach wie vor auch weitermache. Das sagt, meine Botschaft ist tatsächlich, die Menschen zum Thema Digitalisierung ins Gespräch zu bringen. Und es gelingt mir, glaube, das darf ich sagen, relativ häufig ganz gut, dass ich mindestens vernetzen kann und Gespräche anstoßen kann. Und es ist nicht meine Rolle, das immer weiter zu verfolgen oder Mitglied einer Gesprächsrunde zu sein, aber zu sagen, ey, bitte unterhaltet euch mal. Ich glaube, das ist wichtig und das macht mir Spaß.
Ja, und ah, das ist super. Ich hoffe, dass das natürlich weitergetragen werden kann, vielleicht auch kopiert werden kann für andere
Genau,
Bundesländer und so
genau.
weiter, dann, dass da wirklich eine Plattform entsteht, wo man auf der richtigen Flughöhe sozusagen dann für dieses Thema einfach dann sich einsetzen kann. Das ist natürlich super. Boah, klasse. Ja. Du hast zwei unglaublich wichtige und tolle Bücher geschrieben. Einmal, Wir verlieren unsere Kinder. Da sprichst du über Verrohung, Missbrauch und Ängste von Kindern und was du als Schulleiterin täglich quasi an deiner Schule oder vielleicht auch an anderen Schulen erlebst. Ich finde das sehr schlimm, zu lesen, was den Kindern und den Jugendlichen über die digitalen Medien alles widerfährt. Und ich glaube, dass dies den meisten Menschen, insbesondere den Eltern, ganz und gar nicht bewusst ist. Der Titel deines zweiten Buchs lautet Wer schützt unsere Kinder? Und da gehst du darauf ein, wie künstliche Intelligenz und Familienschule verändert und was zu tun ist. KI ist ja in aller Munde und ist in vielen Bereichen sehr, sehr hilfreich, wenn sie richtig angewandt wird. Darauf gehen wir später auch einfach nochmal ein. Deine Bücher greifen ja sehr aktuelle gesellschaftlich wichtige Themen auf. Was hat dich inspiriert, sie zu schreiben?
Leider der Alltag. Also, ich habe dir ja eben erzählt, dass wir schon sehr früh mit Digitalisierungsprozessen in der Schule begonnen haben zu arbeiten. Und ebenso früh ist uns dann irgendwann aufgefallen, dass sich Kinder und die Probleme der Kinder verändern. Und ich weiß noch ziemlich genau, was für mich ausschlaggebend war, mal näher hinzugucken. Und zwar kam dann eine damalige, ja, so ungefähr 13, 14-jährige Schülerin, die sagte, ich habe ein massives Problem, über mich ist ein gefakter Instagram-Kanal oder Account erstellt worden. Ich so, wie was? So, und das war so meine erste Konfrontation ernsthaft damit. Und dann hat sie mir das gezeigt und das war wirklich unsäglich. Übelste Bilder, bescheuerte Beschreibungen von ihr selber und so. Und das ging natürlich rum. Und dann steht man als Schulleiterin vor einer Herausforderung, wo sie sagt, und jetzt, ich kann keinen Knopf drücken, dass das weg ist. Ich kann noch nicht mal eben gerade einen Verantwortlichen benennen, weil ich die gar nicht sehe und kenne. Ich kann nur vermuten. Das heißt, es war ab dem Zeitpunkt anders in meiner Arbeit. Und das hat sich wirklich, das ist jetzt mehr als 10 Jahre her, hat sich, wie soll ich sagen, immer weiter verschlimmert. Und ich habe schon seit 2016 angefangen, auch öffentlich über das Thema digitale Ethik, Ethik im Netz oder auch in sozialen Netzwerken zu sprechen. Eben das, was du vorhin angesprochen hast, die Frage zu stellen, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen, Leute? Will nicht mal irgendjemand irgendwas festlegen? Wir haben die 10 Gebote, wir haben ein Grundgesetz, wir haben alles Mögliche. Will nicht irgendjemand mal da rein? Weil auch da sind Menschen miteinander. Und wir haben die Plakate in den Klassenzimmern hängen, wo es steht, ne, wie wollen wir miteinander umgehen? Jede Firma hat große Compliance-Regelungen im Umgang für alle Bereiche, in denen sie tätig sind. Und im Netz gibt es nichts. Das hat mich damals schon Sehr irritiert, sagen wir so, weil ich vor einer Hilflosigkeit stand, dass ich dachte, hä? Und wenn du Polizei angerufen hast, die hatten ja damals noch gar keine Ahnung von
Ja, das
überhaupt nichts.
stimmt.
So, Behörde schon mal erst recht nicht. Also standen wir sehr allein damit da. Und ich habe dann angefangen, einfach öffentlich zu sagen, ey, ich stelle hier Dinge fest. Kann die mal jemand teilen mit mir oder kann man jemand auch irgendwie dazu Stellung nehmen? Und als dann 2018 TikTok ins Spiel kam, habe ich das als Explosion der Probleme empfunden. Ne? Das zum einen, dass Kinder sich wirklich auch in ihrer Aufmerksamkeitsspanne verändert haben oder in der Möglichkeit, konzentriert zu arbeiten, dass ständig diese, haben Sie das gesehen, diese Trends in die Schule einliefen, diese Challenges einliefen und so weiter und so fort. Könnte ich ja jetzt massenweise weitermachen. Ich habe dann 2019 weil mir die ersten wirklich eklatanten Fälle von Folter und Gewalt und Pornografie auf dem Tisch lagen, einen Brief an den Deutschen Ethikrat geschrieben. Vielleicht hört ja irgendjemand vom Ethikrat zu, weil die Antworten bei deutschen Behörden und Bürokratie dauern. Es ist 2025. Ich warte immer noch auf eine Antwort, weil ich da gesagt habe, Leute, wir müssen was tun. Ich habe diesen Brief übrigens dann nochmal erneut abgesendet, ein Jahr später, und mit Ergänzung gesagt, ich verstehe nicht, dass keiner reagiert. Und das hat mich dann irgendwann bewogen, mit dem Thema noch öffentlicher zu werden. Und irgendwann, und das ist jetzt der Kasus Knacktus, stand über mich in der Frankfurter Allgemein ein Porträt, der heißt die streitbare Direktorin. Ich verstehe das bis heute nicht. Mein Mann sagt ganz genau, endlich erkennt es mal einer. Und daraufhin rief mich mein jetziger Schriftstelleragent an, Dr. Meyer, der sagte: Mensch, das Thema ist so spannend, ich meine, Sie sollten darüber ein Buch schreiben. Und das sagt man ja mal immer so, ne? Ich schreibe irgendwann mal ein Buch. Und meine erste Frage war, ich habe gesagt, okay, aber ernsthaft, wie schreibt man denn ein Buch? Wie geht das denn? So. Und der hat mich dann durch diesen Prozess genommen und so ist es dann letztlich alles entstanden. Und Hanno, mit diesem, für mich ist es fragwürdig, immer von Erfolg zu sprechen, weil es jetzt ein Spiegel-Bestseller Rang 1 hat oder wie auch immer, weil das Thema nicht unbedingt für Erfolg steht, eher für eine totale Niederlage unserer Gesellschaft, hat mich vollkommen überfordert und überrascht. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal, dass es zum Buch eine Lesung gehört. Also ich habe gedacht, du schreibst ein Buch, dann kannst du es hier hinstellen und dann ist super. Vielleicht kaufst du auch der ein oder andere, aber dann
Ja.
hast du mal ein Buch geschrieben. Dass das jetzt sozusagen in der Rolle, in der ich jetzt festhänge und das auch gerne mache und auch ja eine Botschafterrolle irgendwie dann nochmal intern übernommen habe, dass das damit zusammenhängt, war mir nicht klar.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Wie soll man das sagen? Es ging ein Ruck durch die Bevölkerung, einfach als sein Buch dann auf der Spiegel-Bestsellerliste war. Das ist für manche auch schon dann der automatische Kauf sozusagen. Es hat so viele Augen geöffnet und so viele Menschen getroffen, dass endlich, ja, wie soll ich das sagen, das Bewusstsein einfach gestärkt worden ist in der deutschen Bevölkerung, dass da eben eine wirkliche Notlage da ist, ne? Und das, du hast vollkommen recht, es ist natürlich schlimm, dass das so prominent ist, das Thema, was sozusagen dahinter steckt. Aber dennoch ist es für viele ein großer Dank an dich, dass einfach das jetzt mal ein Augenöffner passiert ist und viele Menschen einfach darauf dann und auch die Politik darauf reagiert, ne?
Ja, und das ist auch das, was ich tatsächlich wahrnehme, was mir auch gespiegelt wird und was beispielsweise auch die Menschen im Verlag sagen, dass sie das Gefühl haben, dass dieses Thema selbst auch in der Literatur oder natürlich in den Sachbüchern deutlich stärker fokussiert wird seitdem und dass eben auch diese mediale Berichterstattung eine andere ist. Und wenn man dazu beitragen kann, bei einem wirklich kritisch zu betrachtenden Thema etwas anzustoßen, dann habe ich das gerne gemacht und mache das auch weiter.
Genau, es folgen ja ein paar Leute, denn letztens hat ja Daniel Wolf auch sein
Ja,
Buch
super.
rausgebracht, auch super, ne, wo ich auch sage, das passt alles sehr gut zusammen halt auch. Ne? Daniel hat
Genau.
wunderschön berichtet, auch was Eltern einfach machen können, hat auf der Metaebene sehr schön beschrieben, welche Maßnahmen man ergreifen kann. Und das alles zusammen ist ein guter Leitfaden für Eltern, PädagogInnen und die Gesellschaft, wie man eben mit bestimmten Dingen umgehen kann. Ich möchte mal ein bisschen auf den gesellschaftlichen Wandel vielleicht eingehen. Wenn ich in Schulen bin und mit den Schülerinnen und Schülern arbeite, erzähle ich immer gern, dass, als ich so alt war wie die Kinder oder die Jugendlichen, es noch kein Internet gab. Meinen ersten E-Mail-Account hatte ich damals an dem Lehrstuhl für Strömungsmechanik bekommen, an dem ich studiert habe. Und da werde ich mit großen Augen angeschaut, als ob ich wirklich aus der Steinzeit komme. Dann diskutiere ich gern mit den Schülerinnen und Schülern, was man Tolles im Internet machen kann, wie telefonieren, Spiele spielen, chatten, shoppen, streamen und, und. Und wenn ich dann erzähle, wie beispielsweise meine Eltern früher einen Skiurlaub für die ganze Familie gebucht haben, dass das Wochen gedauert hat mit Prospekt anfordern, teure Ferngespräche führen, Briefe schreiben und hoffen, dass alles klappt, sind die Kinder sprachlos. Nun wachsen die Kinder ja schon mit dem Internet in ihrer Umgebung auf. Wie hat sich deiner Meinung nach das Leben von den Kindern und den Jugendlichen durch die Digitalisierung verändert? Es gibt ja sehr viele positive Aspekte, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch, wie du es auch in dem Buch beschreibst, sehr, sehr viele negative Effekte. Wie ist die Veränderung?
Ich empfinde tatsächlich die Veränderung als massiv. Ich bin jetzt seit 22, naja, fast 23 Jahren Lehrerin. Und ich habe damals angefangen, in meinem Studium war ich erst in Vechta hier in Niedersachsen und habe dann in Augsburg fertig studiert und habe mein Referendariat an einer wirklichen Brennpunktschule in Memmingen abgeleistet. Und da war ganz großer Migrationshintergrund, sozial schwache Eltern und so weiter. Das war schon eine harte Schule, aber ich habe dann noch gemerkt, die Kinder sind irgendwie miteinander im Gespräch und sie streiten sich wirklich miteinander und sie sind auf Augenhöhe miteinander im Gespräch. Und ehrlicherweise, Hanno, habe ich da das größte Problem, dass ich das Gefühl habe, Kinder sind nicht mehr miteinander im Gespräch. Und zwar auf Augenhöhe. Sondern sie kommunizieren ja ganz viel über WhatsApp, Snapchat und so weiter, tragen ihre Streits aus. Wie soll ich sagen, geben sehr viel Persönliches von sich preis, aber immer anonym hinter einer Mattscheibe. Das heißt, dieses echt jemandem ins Gesicht sagen zu können, mal dem ethischen Grundgedanken zu folgen, was einem nicht passt oder was man auch total toll findet auf der anderen Seite, fällt Kindern immer schwerer. Das ist so diese emotionale Seite, die mich belastet, dass ich das Gefühl habe, Kinder sind eben, wie gesagt, nicht mehr so miteinander emotional im Gespräch. Gleichzeitig kriege ich natürlich live im Unterricht mit, dass Konzentration leidet, ne? Dass Kinder einfach möglicherweise gar nicht mehr so aufmerksam sein können, sei es bei einem Lehrfilm, beim klassischen, was weiß ich, vor Weihnachten Kinofilm, den man guckt und ins Theater gehen und so weiter. Und es fällt mir auf, dass jeder Konflikt, den wir mittlerweile haben, wirklich digital begleitet ist. Sei es beginnt ein Streit, wie gesagt, bei WhatsApp und Snapchat, es beginnt ein Streit auf dem Schulhof, der dann bei Social Media weitergetragen wird. Irgendjemand hält trotz Handyverbot immer das Handy auf, kritische Situationen mindestens. Und es geht immer um dieses Thema Handy. Es geht ja ehrlicherweise nicht um das Gerät Handy, sondern um Probleme mit den Netzwerken. Das gehört ja eben auch dazu, das mal zu erwähnen. Aber es ist halt massiv geworden, dass diese Probleme wirklich sehr, sehr digital fokussiert sind. Und für mich sehr viel Fragwürdigkeit dahinter, inwiefern wir es noch hinbekommen, die Kinder wirklich ethisch-menschlich in Moral- und Werteerziehung zu unterstützen, dahingehend, dass sie eben wieder mutiger im Umgang mit sich selbst werden. Sondern ich glaube, dass Kinder an Selbstbewusstsein verlieren, dass sie darin verlieren, wirklich neugierig zu sein, aber auch insofern mutig zu sein, mal die Stimme zu erheben, und sich immer mehr so vereinsamen und zurückziehen. Und das macht mir ganz, ganz große Sorge. Und ich glaube, das ist eine massive Veränderung zu Kindern noch vor 20 Jahren.
Ja, das glaube ich auch. Und zwar gerade auch, wo du gerade auch Mut ansprichst. Es ist ja ein einfaches, auch im normalen Kontext, eine E-Mail zu schreiben, jemandem zu schicken, einfach weil man da vielleicht dem Disput oder einfach dem Gespräch aus dem Wege geht. Und ich glaube auch, dass da Kinder und Jugendliche gerade in der heutigen Zeit auch die Fähigkeiten verlieren, mutig zu sein, auch in einer Auseinandersetzung mit einer anderen Person, live und in Farbe. Und wenn wir zum Beispiel so Konfliktlösungsworkshops machen in Schulen oder in Klassen, dann machen wir manchmal so Rollenspiele, wo wir einfach dann Täter und Opferkinder sozusagen simulieren in einem Rollenspiel, wo vielleicht gemobbt wird oder ähnliches. Und dann versuchen wir auch herauszustellen, was denn der Unterschied ist zwischen einem Mobbing über WhatsApp oder einem Streit auf dem Schulhof. Und die Kinder erkennen ganz klar, die Emotionen übers Internet gehen halt flöten. Und wenn ich jetzt einer anderen Person vielleicht auch mal eine kritische Bemerkung gebe, kann ich genau sehen, wie sie halt reagiert. Und diese Fähigkeit, das auch einschätzen zu lernen, was das mit einer anderen Person macht, ist auch ein Punkt, der da einfach zu betrachten ist, dass die Kinder lernen, damit auch umzugehen und lernen,
Absolut.
das auch zu fordern. Und das darf ja alles natürlich am besten eben wertschätzend sein, auch eine wertschätzende Kritik, aber dass man einfach auch lernt, dadurch reflektiert zu handeln, zu sehen, was löse ich bei anderen Menschen aus, wenn ich etwas Blödes oder etwas Böses sage. Und das erlebe ich eben nicht, wenn ich das einfach nur über WhatsApp mache.
Ja, weil das eine große Relevanz hat auch für ein zukünftiges Miteinander, ne? Und auch ein gesellschaftliches Miteinander. Und wenn das die zukünftige Gesellschaft ist, dass wir nicht mehr eben emotional, genau das, was du sagst, empathisch miteinander umgehen können, weil die Kinder das dieser Generation, die jetzt dann irgendwann mal Verantwortung übernehmen muss, das verlernt oder gar nie richtig aufbauen konnten. Ja, da hat man schon viele Fragezeichen im
Ja,
Kopf.
absolut. Wir sind ja auch häufig an Schulen und führen da die Workshops in den Klassen durch, jedoch sind wir ja nicht so involviert wie du. Wir sind ja nur zu Gast und erleben dadurch das Verhalten der Kinder nicht so sehr. Was erlebst du so in deinem täglichen Schulalltag, was die Kinder schlimmes beispielsweise durch den Gebrauch von sozialen Medien erleben? Du hast es jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen. Du sprachst auch von Folter und Ähnliches, wo ich mir denke, boah, Wahnsinn, ne? Was alles passieren kann. Wo siehst du die größten Schwierigkeiten und Herausforderungen? Es geht auch so ein bisschen vielleicht in die Richtung meiner Frage, was du gerade schon mal ganz kurz hast anklingen lassen, so vielleicht Vereinsamung. Also Digitalisierung fördert natürlich auch die Online-Kommunikation. Das heißt, also die Kinder und die Jugendlichen sowie die Erwachsenen auch können dann, also wenn sie sich gerade nicht persönlich treffen, können ja dann miteinander kommunizieren. Trotzdem habe ich häufig den Eindruck, dass dadurch Kinder und Jugendliche aber auch vereinsamen können, dass es diese Möglichkeit gibt. Wie siehst du das?
Genau so. Also wenn du fragst, was ist mein Alltag und was begegnet mir? Fangen wir dann damit an, dann klar, ne, ich krieg was, darüber schreibe ich auch die klassischen Videos von was weiß ich, eben, ich schreibe im Buch über unterschiedliche Fälle, was weiß ich, die Kastration eines Mannes, die man sieht auf dem Video, wo wirklich, das muss ich einmal so beschreiben, weil es wirklich widerlich ist, da liegt der Rumpf eines Mannes auf so einer Bahre und dann siehst du nur zwei Schnüre und siehst halt wirklich nur diesen Rumpf und dann kommt ein Skalpell ins Bild und beginnt blutrünstig zu schneiden. Und das war ein 3,5-Minuten-Video, was morgens im Bus geteilt wurde. Irgendwie, keine Ahnung, aus dem Darknet irgendwo raus, irgendjemand hat es geairdroppt, alle nehmen es natürlich trotzdem an oder dann eben auch verschickt in die Gruppen. Und dann sehen das ja auch die Kinder, die es nicht sehen wollen. Also ich meine, Kinder, dieser Urinstinkt der Neugierigkeit, ne, kommt ja auch nochmal dazu, dass sie dann eben doch auf Annehmen klicken und sagen, naja, okay, ich guck's mir mal an. Oder das, was ich finde, was vollkommen unterschätzt ist, dieser passive Medienkonsum. Du guckst mal eben bei dem Nachbarn aufs Handy und tust so, als wenn du es nicht gesehen hast oder nicht hinguckst. Und da sehen sie ja auch grausamste Dinge zum Teil. Das an sich ist wirklich Alltag geworden über diverse TikTok-Challenges, die wir auch an der Schule hatten, wie, was weiß ich, kodeinhaltiger Hustensaft, der in Sprite-Flaschen gegeben wurde. Ne? Das ist so eine lila Flüssigkeit und dann berauscht das ein bisschen. Mittlerweile wird das ja in Thermoskannen dann irgendwie abgefüllt, damit die Lehrer das nicht checken. Und so weiter und so fort. Könnte ich unzählige Dinge aufziehen. Das sind die Sachen, die wir am besten in den Griff kriegen. Da sage ich mal, ey Leute, was ist das für ein Scheiß? Da haut man dann einmal richtig drauf oder sagt, ey, das, ne? Und muss möglicherweise auch traumatisierende Bilder besprechen und löschen und die Eltern informieren. Safe. Da gibt es irgendwie so einen Handlungsrahmen, wo man schnell tätig werden kann. Für mich ist es aber schlimmer, dass diese öffentlichen Demütigungen immer krasser werden. Das heißt, diese gegenseitigen Beschimpfungen bei WhatsApp, möglicherweise auch dort das Verteilen von wirklich anstößigen Dingen wie pornografische Sticker und so weiter. Ich hatte jetzt gerade aktuell in dieser Woche einen Fall, da hat ein Junge wirklich massiv pornografische Sticker in einer 6. Klasse verteilt, unter anderem auch Tierkastrations-GIFs oder Videos oder wie auch immer. Und die Kinder waren massiv irritiert und die Eltern auch. Sie sagten, ich will das nicht sehen. Und die hatten der Junge ist in die Klasse neu gekommen und die hatten bis dahin eigentlich eine relativ funktionierende WhatsApp-Gruppe. Sowas soll es scheinbar auch noch geben. Da guckten Eltern auch noch drauf und dann kommen da plötzlich diese Dinger reingeflogen. Und dann waren einige Mädels vollkommen irritiert, einige Jungs und dann musst du erstmal sortieren. So, auch geschenkt. Aber dann gibt es diese Fälle, dass wirkliche Beschimpfungen laufen. Und auch das, da kann ich aus dem Alltag plaudern, ist derzeit ein aktueller Fall. Da bekommt ein Mädchen eine Sprachnachricht von einem Schüler, auch aus der Klasse übrigens, aus der gleichen Klasse, der sagt, ey, pass mal auf, du unterhältst dich da mit meinem Kumpel und ich möchte das nicht. Keine Ahnung, ob der Ursprung eigentlich ein Verliebtsein war oder was, ich will das nicht. Wenn du das weitermachst, dann wird mein Kumpel XY und ich, wir werden dich auf dem Schulweg abfangen und zusammenschlagen, auch wenn du ein Mädchen bist. Und danach, und das ist so die Heftigkeit der Provokation, die immer weiterläuft, danach schrieb er dann, und danach, ich muss das jetzt zitieren, nehme ich dich mit meinem Kumpel Zweier. Also die Androhung einer Körperverletzung, die Androhung einer Vergewaltigung. Und dann bespricht man das so und ich spreche mich auch übrigens manchmal ab mit älteren Schülern aus der SV in solchen Fällen und sage, muss ich was wissen, ist es normal, kennt ihr solche Formulierungen? Und in dem Fall habe ich mit einem 10-Klässler gesprochen, der sagte, wieso, was wundern Sie sich jetzt über den Satz, das sprechen doch alle miteinander, ich nehme dich Zweier, Dreier, irgendwas so. Da ich sage, okay Leute, wir sind hier auf dem Land und auch ich weiß eine ganze Menge, aber in dem Tempo der Rasanz dieser Entwicklung, dieser Negativspirale, komme ich auch manchmal nicht mehr mit. Und dann habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wie reagiere ich jetzt immer richtig. Weil ich merke, dieses Kind hat Angst, ist zu Hause. Es kommt erst Wochen später mehr oder weniger raus, ne, weil die Mutter dann plötzlich mal das Handy checkt und das liest, was da steht. Das Mädchen sowieso, psychisch etwas angeschlagen, zieht sich also zurück. Das, was du eben ansprachst mit der Einsamkeit, ist ernsthaft völlig konsterniert. Der Junge, den kannst du sanktionieren, alles gut, nur für das Mädchen ist es trotzdem im Raum. Und das ist der entscheidende Punkt, auf den ich raus wollte. Es passieren so viele Demütigungen im Netz, die ich eben nicht aufarbeiten kann. Denn ich kann Gespräche führen, ich kann es andocken an die Sozialpädagogik, an die Schulpsychologie, die bei uns übrigens gut funktioniert. Oder wo auch immer. Aber diese Situationen sind passiert. Das Teilen von demütigenden Bildern, das wirklich Beschimpfen, das Bedrohen und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die sind den Opfern in dem Moment passiert. Und das löscht du nicht durch ein Gespräch. Und die Kids wissen das, das geht nicht wieder weg, das haben vielleicht andere gesehen und so weiter. Und diese doppelte Demütigung durch Cyber-Grooming ist für mich ein massives Problem geworden, wo ich eben im Alltag nicht immer weiß oder andersrum genau weiß, ich löse dieses Problem nicht. Und das geht möglicherweise weiter. Ich kann drohen, ne? Erhobener Zeigefinger der Schulleitung, wehe, wenn du heute Nachmittag dem Mädel jetzt nochmal. Ja, aber dann wird das subtil über andere möglicherweise weiterverfolgt, dieser Druck, ne? Wie konntest du das sagen? Und du Petze und so. Und das ist, macht mir echt nur ganz, ganz große Sorgen, weil wir so sehr in die Verletzlichkeit der Kinder gehen oder das sehen, ne? Dass sie wirklich zutiefst getroffen sind durch solche Fälle, dass wir dafür überhaupt gar keine Ressourcen und Maßnahmen finden können, um den Kindern ernsthaft zu helfen.
Ja,
Das ist,
Sinn. Ja.
ja.
Wir haben ja dann einmal sozusagen den passiven Teil, wo einfach
Ja.
vielleicht irgendwelche Personen schlimme Sachen in einen Klassenchat stellen, wo es eben wahrscheinlich 80 oder 90% der Kinder gibt, die so etwas gar nicht sehen wollen.
Ja.
Und dann eben den aktiven Part, wo wirklich ja Leute wirklich schlimm angemacht werden. Und das Thema Cyber-Grooming, jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht so kennen, das fällt unter das Thema sexualisierte Gewalt. Es ist sozusagen ganz einfach gesprochen. Wäre das sozusagen die sexuelle Anmache, normalerweise von Erwachsenen, hauptsächlich Männern, gegenüber Kindern und Jugendlichen, oder aber eben auch wirklich die Androhung von Vergewaltigung und allem drum und dran. Das ist alles strafbar, ne? Und das ist den Tätern in weiten Fällen gar nicht bewusst und es ist so einfach über das Internet fortzuführen, ne? Bis nachher zum, sogar bis zum persönlichen Clash. Und das ist eine ganz, ganz große Gefährdung. Und da denke ich manchmal auch so, welche Verantwortung haben dort so auch diese Plattformen, die ja dazu einfach genutzt werden? Glaubst du, dass digitale Plattformen zu einer allgemeinen Verrohung der Gesellschaft einfach beitragen? Also sind diese Plattformen quasi schuld, dass die Kinder so negativ sich entwickeln? Oder verfehlen die Eltern ihre Verantwortung oder auch der Staat in der heutigen Zeit, die Kinder ausreichend an die Hand zu nehmen, Werte zu vermitteln und Kinder Kind sein zu lassen?
Ja, mindestens sind die sozialen Netzwerke für mich diese Büchse der Pandora, ne, die geöffnet ist, weil sie sind am Ende die Träger dieser unsäglichen Inhalte. Da kann man ja hin und her diskutieren, wie man will. Die sind nun mal da und die stellen diese Inhalte zur Verfügung. Auch wenn es am Ende Menschen und die Accountinhaber sind, die ihre Inhalte teilen, aber die Basis, dass das überhaupt möglich ist, sie sind diese Netzwerke. Ich glaube, das ist eine Mischung von allem. Wir sprechen ja immer, und das ist das, was mich so irritiert, wir schieben immer so Verantwortlichkeiten hin und her, ne? Also so, fangen wir mal an bei der Verbots- und Begleitdebatte. Ich verstehe die nicht. Also ich habe mich dazu jetzt öfter geäußert, ich verstehe sie nicht. Und das ist ganz ernsthaft, Silke Müller, ganz privat, wie auch als Schulleiterin, ich komme da nicht mit. Wie man denn nicht einfach sagen kann und das realistisch nachvollziehen kann, natürlich brauchen wir Verbote und Regulierung. Alleine als Maßstab dessen, wie man handeln soll, aber auch als Grundsatz staatliche Absicherung, wo der Staat eine Fürsorgepflicht einfach vornimmt. Und gleichzeitig brauchen wir selbstverständlich die absolute Souveränität im Sinne von Medienkompetenzaufbau und so weiter und so fort. So. Trotzdem diskutieren wir darüber, dass ganz viele, auch übrigens Expertinnen und Experten, sagen, Verbote sind nicht zielführend. Da bin ich abgehängt. Ich verstehe es nicht. Es hat auch noch keiner geschafft, mich zu überzeugen. So.
Geht mir genauso.
Das, genau, also es ist mir ein absolutes Rätsel. Jetzt sind wir also im Bereich, dass ich denke, natürlich hat der Staat eine Verantwortung und Fürsorgepflicht. Das hat er, wenn er festlegt, vor 18 keinen Führerschein und wenn er nur mit 17 aber begleitetes Fahren. Weil analog dazu könnte ich sagen, ey Meister, du hast jetzt lange genug neben mir gesessen, deine Körpergröße ist groß genug, du bist zwar erst 11, aber mach mal, wird schon gut gehen. Ich vertraue dir ja so, ne? Hast ja oft genug geguckt. Keine Ahnung, das ist überall bei Alkohol. Ja, ich weiß, hier auf dem Dorf trinken die Kinder vielleicht auch früher mal ein Bier, als sie dürften. Aber es ist trotzdem immer noch sehr speziell. Aber in der Gaststätte mindestens kriegen sie das eigentlich nicht. Oder im Geschäft, wenn sie es kaufen müssen, weil sie sich ausweisen müssen. Das heißt, das sind ja Schutzmechanismen. Und da glaube ich, ja, muss der Staat, und damit meine ich jetzt nicht Niedersachsen oder die anderen Bundesländer und vielleicht auch nicht mal den Bund alleine, sondern vielleicht muss es eine gemeinsame Entscheidung auf europäischer Ebene geben, was es vielfach erleichtern würde. Aber es muss eine Grundsatzentscheidung her, ab wann Social Media eigentlich wirklich statthaft ist für Kinder. Dann müssen die Technologien dahinter klargemacht werden. Ist es dann eine KI, die erkennt, ob ein Kind am Smartphone ist oder nicht und den Schutzmechanismus herstellt oder wie auch immer. Aber ja, es müssen Regulierungen her. Und gleichzeitig
Also vielleicht
Brauchst
noch
eine.
ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, vielleicht nur ganz kurz zur Information. Also Australien, das haben vielleicht einige von euch Hörerinnen und Hörern mitbekommen, hat ja vor ein paar Wochen ein Gesetz erlassen, was ganz klar sagt, kein Smartphone vor 14 Jahren, also dass also Kinder oder Jugendliche ein Smartphone vor dem 14. Lebensjahr bekommen. Das heißt nicht unbedingt, dass alles verboten ist, aber halt vorher begleitet werden soll. Und aber ganz klar auch gesagt haben, keine Nutzung von sozialen Medien vor dem 16. Lebensjahr, was ich total unterstütze. Und in England gibt es ähnliche Bestrebungen. Dort gibt es eine ganz, ganz große Initiative, nennt sich Smartphone Free Childhood, die sich dafür einsetzt, dass auch an Schulen keine Smartphones genutzt werden, außer vielleicht zu Recherchezwecken oder halt dann eben die Schule digitale Medien zur Verfügung stellt. Und eben die gleiche Ambition zu sagen, keine eigenen Smartphones vor dem 14. Lebensjahr, keine sozialen Medien vor dem 16. Lebensjahr, weil die Entwicklung halt so schlimm ist. Das Problem aktuell ist so ein bisschen, dass wir zu wenig Empirie oder zu wenig Studien aktuell haben über die Entwicklung der auch der Krankheitsbilder bei den Kindern und den Jugendlichen oder auch der Verrohung, weil einfach diese Technologien und die Möglichkeiten derzeit so stark ansteigen, dass man erst sozusagen ein paar Jahre schauen muss, wie die Entwicklung ist. Und das ist halt wirklich gefährlich.
Ja, und wir tun immer so, als wenn so ein ganzer Kontinent bescheuert wäre. Das heißt ja nur, ja, wie können die das denn? Wir wollen das
Ja.
überprüfen. Ich denke mir, okay, auch die werden fähige Leute haben, die sich nicht mal einfach sagen, ey, wir denken uns das mal aus. Mag sein, dass die Zahl 16 jetzt nicht evidenzbasiert ist, sondern sie sagen, das sind Erfahrungswerte, diese Zahl ist für uns jetzt richtig, wir sind ein Kontinent. Entschuldigung, wir können uns doch nicht über alle anderen stellen in Deutschland und sagen, die haben gar keine Ahnung, nur wir sind die Richtigen, wir bauen nur Medienkompetenz auf. Das kann ja nicht sein. Also bräuchte es aus meiner Sicht unbedingt diese staatliche Regulierung, auf welcher Ebene auch immer. Wie gesagt, entweder fangen wir in Deutschland an, schließen uns vielleicht mit den Dachländern dann nochmal zusammen oder wie auch immer. Es gibt ja unterschiedliche Denkmodelle. Wir kriegen es aber ja, um da bei dem Punkt nochmal ganz kurz zu bleiben, noch nicht mal hin, dass wir einheitliche Regelungen für den Umgang mit, was weiß ich, KI im Unterricht oder ich bin gespannt, was die Kultusministerkonferenz zum Handyverbot an Schulen entscheiden wird. In meiner Prognose wird es sein, dass es heißt, nee, Schulen sind eigenverantwortlich und können, aber sie dürfen das machen. Das hilft uns auch nicht, sondern es wäre so viel einfacher, wenn einfach Berlin alle 16 zusammen sagen, plus Bundesbildungsministerium, Leute, keine Smartphones an Schulen, Punkt. Da müssen wir das nur noch durchsetzen. Dann gibt es auch keine widrigen Diskussionen mit Eltern oder Hardcore-Vertretern der, ey, das gehört zur Kindheit dazu, mehr, sondern dann ist es geregelt. Aber wir werden sehen. So.
Auch hier nochmal als Information für die Hörerinnen und Hörer. Es gab im letzten Jahr eine Petition, genau zum Thema smartphonefreie Schulen, die in die Kultusministerkonferenz gegeben worden ist, zur Diskussion und zur Entscheidung. Also hoffentlich zur Entscheidung.
So. Wir werden wir sehen, was da
Ja.
rauskommt. Und wenn wir die Ebene starten, wo definitiv aus meiner Sicht das getan werden muss, verlassen, sind wir dann natürlich bei den Eltern. Und selbstverständlich haben Eltern eine Erziehungs- und Begleitungs- und ja, wie auch immer, Schutzpflicht für die Kinder. Und es können sich Eltern nicht rausziehen. Und ich finde immer diesen Satz, ja, ich vertraue meinem Kind, ich habe ja keine Ahnung, aber mein Kind macht das schon, fahrlässig und übrigens auch eine große Bürde für die Kinder. Ne? Wenn man sagt, okay, ich vertraue dir in diesem Bereich und die Kids können nichts dafür, wenn ihnen bei TikTok was angeboten wird, was unsäglich ist, wenn sie diesen passiven Medienkonsum betreiben oder einfach was geschickt bekommen und hängen dann plötzlich in dieser Abwärtsspirale, wo sie sich vielleicht nicht trauen, den Eltern das zu sagen, wir sagen, oh, verdammt, meine Eltern vertrauen mir, wenn ich denen das jetzt sage, dann vertrauen sie mir nicht mehr. Ich glaube, schwieriges ethisches Thema für die Kinder und Angst vor Smartphone-Verbot. Das ist ja mittlerweile die Inflationsstrafe, selbst für Spülmaschine, selbst für was weiß ich, zu spät gekommen, Spülmaschine nicht aufgeräumt, Zimmer nicht aufgeräumt. Das Smartphone-Verbot, wo ich mir denke, ey Leute, lass doch mal die Kinder ein Jahr lang die Auffahrt draußen von Grün befreien oder irgendwas. Es gibt ja auch noch normale Strafen und nicht nur ständig inflationäres Handyverbot. Aber die Problematik ist, wer bildet denn die Eltern aus? Also ich sag mal so, ne, wir stehen ja vor der gleichen Problematik der Digital Literacy, wenn du so möchtest, oder der Medienkompetenz. Die Eltern auch in meiner oder in unserer Generation sind auch völlig anders aufgewachsen. Die sozialen Netzwerke waren plötzlich da, unreguliert, man hat sie genutzt und keiner hat irgendwas erklärt. Das heißt, wir sind ja, wenn du so willst, digitale Analphabeten. Wir haben uns das selber mal so ein bisschen jetzt irgendwie angeeignet. Es gibt aber keinen Maßstab und dafür bräuchte es übrigens für die staatlichen Richtlinien. Die Eltern sagen, da und danach musst du dich richten. Und das ist eine gute Erziehungsweise, wie du es machen kannst. Da kannst du zu einem, klar, kannst du zum Elternkurs gehen, ihr macht die Workshops und so weiter. Aber vielleicht müsste man Eltern auch in eine Verpflichtung zwingen. Was weiß ich, zur Steuererklärung gibst du einen Medienführerschein ab oder was weiß
Ja.
ich, ne? So ein Multiple-Choice-Ding, was man im Netz irgendwie machen kann. Aber also auch Eltern brauchen ja das Angebot, sich fortbilden zu können, zum einen souverän zu werden und gleichzeitig brauchen sie den Zwang, das zu tun. Freiwilligkeit ist ja immer so eine Sache. Da mache ich mir viele Gedanken, weil wir die Schuld so gerne auf die Eltern schieben und sagen, aber Eltern sind ja verantwortlich, aber wie sollen sie es können? Also, ne, es ist wirklich dieses reine Fehlen von Kompetenz. Das ist auch oft ja nicht böse gemeint, ist, wenn Eltern sagen, mein Kind macht das schon. Und dann sind wir im Bereich Schule und selbstverständlich ist Schule verantwortlich. Und ich lese im Moment ganz viele Artikel, welche Soft Skills, welche wirklichen Skills Kinder haben müssten, um was es gehen muss und so weiter, wie man Kompetenzen aufbauen kann, welche Kompetenzen gefördert sind. Und dann möchte ich am liebsten immer die Leute schütteln und sagen, kommt bitte in die Schule und schaut euch den Ist-Stand an. Schaut euch die unausgebildeten Kolleginnen an. Das sind dann immer Einzelkämpfer, die was machen, die teilweise von alteingesessenen Kollegen komisch beäugt werden. Das gehört zur Wahrheit dazu. Im Sinne von, Leute, wir haben hier ganz andere Probleme und wir müssen mal wieder ein bisschen normaler werden und nicht so viel digital. Und wir versuchen was. Dann haben wir aber keine Entscheidung über, braucht es jetzt ein Unterrichtsfach oder nicht? Also, ne, es gibt ja in Österreich beispielsweise das Fach digitale Grundbildung. Ob das jetzt die österreichischen Freunde und Kollegen sagen, jetzt nicht zwingend, dass das die Lösung ist und alles super ist, aber mindestens haben wir den Rahmen geschaffen. Wir haben einzelne Bundesländer, die das machen. Aber wir sprechen dann nur von einer Dreiviertelstunde in der Woche geschenkt, dass man da nicht wirklich Medienerziehung betreiben kann. Allenfalls ein bisschen Knöpfchen, Kunde und Datenschutz oder so. Und die Frage ist, was hängen bleibt. Also bräuchte es theoretisch ja Ressourcen wie den ganzen Tag. Ich rede jetzt nicht von dem Friday an sich, um wirklich Kinder in die selbstwirksame Kompetenzentwicklung zu bringen, sondern ich rede davon, dass ich einen Tag in der Woche bräuchte, um das alles aufzuarbeiten, was im Netz los ist, um neue Trends aufzugreifen, um ethisch mit den Kindern werteorientiert zu sprechen, um rechtlich zu sprechen und so weiter. Da bräuchte ich einen ganzen Tag. Wer will das machen? Die Leute gibt es nicht. Das heißt, diese Forderung von außen, von Medienexpertinnen und Experten, ist richtig und wichtig. Aber es passt absolut nicht zu dem, was gerade der Ist-Stand in Schulen ist. Und da ist, wie wenn man sagt, okay, ich stelle dir ein Päckchen ab, aber keiner ist da und nimmt es ab, weil man sagt, okay, ist für mich nicht, ich bin nicht Empfänger dieses Päckchens. Und das führt ja natürlich zu extremen Diskussionen, die ich wahrnehme im Moment verstärkt und schlimmer und auch ein immer größeres Gegeneinander finden. Das merkst du bei LinkedIn, das merkst du bei, was weiß ich, Fernsehsendungen, bei Radiosendungen, in Podcasts, in Artikeln und so weiter, dass wir uns so gegenseitig ausspielen. Und das bin ich allmählich leid. Das muss man auch so deutlich mal sagen, denn wir alle sind verantwortlich und wir alle müssen einen gemeinsamen Weg finden mit Allianzbildung, dass Experten in die Schule kommen, so wie ihr das mit Schutzraum macht. Aber wir müssen uns dem Thema stellen und da müssen wir reingezwungen werden. Da hilft es nicht nur immer zu sagen, ja, die Kinder brauchen Souveränität, wir müssen Medienkompetenz aufbauen. Dann soll einer bitte mal beantworten die Frage, aber wie läuft es denn jetzt? Wie ist der Leitfaden dahinter? Wer macht das und zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Geld übrigens auch noch?
Ja, ich glaube, es ist ein zwingendes Miteinander, einmal zwischen Eltern und Schule auf jeden Fall und dann aber auch zwischen Schule und Regierung. Ich hatte letztens ein Radiointerview, da ging es genau um das Thema eben auch um die Verrohung der Kinder quasi. Es war eine Juristin aus dem Kultusministerium dabei, die halt sagte, der gesetzliche Rahmen ist gesteckt und wir müssen nichts ändern. Wo ich da dachte, ach du meine Güte, wie viel Aufklärungsarbeit müssen wir denn noch leisten, dass es zusätzliche Zeit und Fördermaßnahmen in Schulen geben muss? Wie können wir die Eltern erreichen, die zu den Informationsveranstaltungen der Schulen einfach nicht kommen, weil sie das Problem nicht sehen und allem drum und dran? Das ist ein riesengroßer Konflikt, den ich auch echt wahrnehme.
Ich hänge immer noch da drin, dass ich denke, Leute, wir müssen uns mehr vertragen und mehr an einem Strang
Ja.
ziehen. Und genau das ist es, glaube ich, um das es geht. Und übrigens ist ja, das war Anlass dieses ersten Buches zu sagen, wir brauchen erstmal ein Grundverständnis dafür, dass wir ein massives Problem alle miteinander haben. Und das lässt sich dann auch nur gemeinsam lösen. Und ich glaube, da sollten wir mehr einen Fokus drauf legen.
In deinem zweiten Buch, Wer schützt unsere Kinder, gehst du sehr stark auf die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz ein. Im Sommer 2023 habe ich ein tolles Interview mit Frau Dr. Nora Schulz gehabt. Frau Dr. Nora Schulz ist wissenschaftliche Referentin und arbeitet für den Deutschen Ethikrat. Dort haben wir über digitale Ethik gesprochen und die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und auch über ChatGPT. Damals noch relativ neu. Und jetzt sind wir 1,5 Jahre weiter und die Entwicklungen nehmen so rasant zu. Wir sprechen inzwischen über multimodale generative KI, wo wir Bildinhalte interpretieren lassen, Bewegtbilder durch einfache Texteingaben produzieren können und, und. Und das mal eben so nebenher. Wie stehst du zu diesem Thema und warum ist die Betrachtung dieser Entwicklung im Schulkontext so wichtig?
Also ich stehe dem Thema total offen gegenüber. Und der andere Anreiz dieses Buches, das auch so schnell hinterherzuschieben, was aus Verlegersicht ja nicht immer clever ist, die sagen, oh, wir brauchen jetzt mal eigentlich 2 Jahre Zeit und dann müssen wir wieder mit einem großen Aufschlag. Habe ich gesagt, bei dem Thema geht das nicht. Ich möchte da gerne direkt ansetzen, denn es fokussiert auch soziale Netzwerke und die Entwicklung dort, was passieren kann. Und vor allen Dingen geht es mir darum, überhaupt einen ganz niederschwelligen Zugang zu finden. Jeder KI-Experte wird dieses Buch zerreißen, zumindest dahingehend zu sagen, es ist aber nicht wirklich wissenschaftlich. Ist aber auch nicht mein Anreiz, sondern einfach es in die Gesellschaft als Thema zu bringen und zu sagen, okay, mein Nachbar Speedy, wie wir ihn nennen, muss mit 80 das genauso verstehen können wie meine Tochter mit 27, die sagt, oh, ey, im Job habe ich keine Ahnung, aber ich mache das mal mit. Ne? Mit denen habe ich ja auch ein Interview eben drin. Für mich ist das Thema unfassbar wichtig, auch super spannend. Also alles, was rund um KI gerade passiert, sauge ich auf, probiere viele Dinge selber auf und denke mir, krass, was es da für eine Entwicklung gibt. Krass, wie schnell das geht und wie wirksam das auch sein kann und hilfreich. Also ich glaube, man kriegt unfassbar viele Alltagshilfen auch, die noch vor 1,5 Jahren so gar nicht denkbar waren. Geschenkt. Und ich glaube, die großen Vorteile sehen wir alle, auch im medizinischen Bereich, im technischen Bereich und so weiter und so fort. Was Menschheitsentwicklung angeht, wird das ganz grandios werden, bin ich davon überzeugt. Und gleichzeitig Fluch und Segen habe ich echt Angst vor dem, was da passiert. Und ich spreche das Wort auch absichtlich als Angst aus, weil ich habe mal in verschiedenen Gesprächen auch immer wieder gesagt bekommen, okay, aber man darf keine Angst haben und so weiter und so fort. Und ich nenne das ja auch so ähnlich im Buch, dass man nicht Angst haben sollte, sondern wirklich ausprobieren soll. Aber ich habe schon Angst um, da sind wir wieder beim ethischen Grundgedanken im Umgang mit uns, ne? Und wie KI tatsächlich doch möglicherweise den Menschen an vielen Stellen eben doch ersetzen kann. Wir reden immer noch darüber, ne? Das glaube ich auch, der Mensch hat das Herz am rechten Fleck und wir haben dann doch noch irgendwie eine Seele in uns, die uns vielleicht beeinflusst in Stimmung, in Haltung und Gefühlsleben. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob das nicht auch alles irgendwie kopiert werden kann und selbstlernende Intelligenz, also künstliche Intelligenz im weitesten Sinne, auch vielleicht eine eigene Seele entwickeln kann. Keine Ahnung, aber wenn man mal ganz dystopisch denkt, könnte ich mir das vorstellen, dass das möglich sein wird. Dann ist die Frage, ist es denn dann so schlimm, wenn sozusagen auch eine KI einen ethischen Grundgedanken folgt? Ist es denn dann noch so schlimm, dass wir miteinander umgehen, wirklich partnerschaftlich? Also ich sag mal so KI und Menschlichkeit, wenn man das so bezeichnen möchte. Aber im Moment mache ich mir ganz viel Sorgen über diesen Bereich Manipulationsmöglichkeiten, ne? Das Erstellen von Fakes und Fake News und Deepfake und so weiter. Ich bin noch nicht mal in der Auseinandersetzung, in der Interaktion mit KI als Menschenersatz und gegen Einsamkeit. Ich bin eher dabei, dass ich mir denke, okay, wunderbar, ich habe mit den ersten Deepfake-Fotos zu kämpfen, wo Kinder einfach eliminiert werden, wird ein Meme draus gemacht im Sinne von, hey, endlich eine tolle Klassengemeinschaft, endlich sind wir komplett. Und der Junge, der sowieso einen Außenseiterstatus hat, sieht das auch, dass er ausgelöscht ist. Ich habe damit zu kämpfen, dass mich andere Schulleitungen anrufen und sagen, hey, Sicke, das, was du geschrieben hast in deinem Buch, passiert hier gerade, nämlich, dass da Nacktfotos gemacht werden von den Kindern mittels Nudify-Apps, also so Ausziehe-Apps, wenn du so möchtest. Aber das sind dann nicht die beliebten Kinder, denen das passiert, sondern das sind eben auch die Kinder, die sowieso schon vielleicht mit ihrem Standing zu kämpfen haben. Und das im Moment macht mir echt große Sorge, wie viel manipuliert wird. Und wenn wir dann noch weitergehen in puncto, was passiert denn dann mit unserer Demokratie, wenn jetzt aus Meinung Wahrheit gemacht wird, wenn ein Fake nur so gut sein muss, dass er mich überzeugt, dass ich das glaube und kein Korrektiv und kein Regulativ vorhanden ist? Da wird mir komisch, weil ich darauf auch keine Antworten finde, wie wir damit umgehen sollen und wie schnell wir vor allen Dingen da reingehen sollen. Dann heißt es ja, wir müssen die Kinder fit machen, sie müssen Digital Literacy oder ne, wir müssen da irgendwie ran, dass sie auch Wahrheit erkennen können und nachfragen und kritisch hinterfragen. Und dann komme ich wieder hinter meine Schultür und sage, aber guckt euch mal den Ist-Stand an von Schulen. Das ist nicht so einfach, mal dieses Theoretische umzusetzen. Das heißt, zusammengefasst, Hanno, ich finde die Entwicklung mega spannend und mega cool und beobachte wirklich ganz, ganz viel aus meiner fachpraktischen Sicht. Aber gleichzeitig kommen immer ungutere Gefühle auf, ne, was da noch so möglich sein wird.
Ja, das sehe ich haargenau so. Es gibt viele tolle Sachen, die uns helfen einfach, ne? Und jetzt sind wir hier im Land der Dichter und Denker und haben in den letzten 100 Jahren immer so eine lineare Entwicklung gesehen, was Technologiefortschritt angeht und ähnliches. Und jetzt sind wir plötzlich im digitalen Zeitalter, da ist es nicht mehr linear und es nimmt halt exponentiell zu, was eben die technologische Entwicklung angeht, was auch auf der einen Seite eben sehr toll und hilfreich ist. Und die Probleme und die Herausforderungen und die Möglichkeiten, etwas Schlimmes zu tun, nehmen auch exponentiell zu. Und auch nochmal im Blick auf, auch auf die Eltern oder auf die Familien, die sind dann eben, und das kann man ja auch nachvollziehen, häufig gar nicht mehr in der Lage, alles zu verstehen, was eben gerade so schnell passiert. Da haben wir eine ganz große Verantwortung, auch eben den Speedy nebenan mitzunehmen und ihn integriert zu halten, ne, in so ein soziales und ein digitales Leben. Und da haben wir total viel zu tun und auch Aufklärungsarbeit zu leisten.
Es ist, mir hatte letzten Schüler gesagt, dass den Vergleich fand ich ganz lustig zu KI, weil es ging auch um die kriminellen Tendenzen, die dort einfach gut ausgelebt werden können. Und der sagte dann, ja, aber ne, das sind ja so die kriminellen Machenschaften, wo man unfassbar viel Kohle verdienen kann. Sprichwort Enkelbetrüger-Trick und so. Er sagte, ja, es ist ja so echt für so Gangster, es ist ja wie so ein Bällebad, ne? Keiner hat Ahnung, man taucht so ein bisschen ab, man taucht wieder ein bisschen auf, spielt mal ein bisschen, ist ein Bälle, man kriegt die Kontrolle nicht zurück. Habe ich gesagt, cooles Bild, muss ich mir mal merken. Weil genau das ist es ja im Moment. Denn gerade die vulnerablen Gruppen wie die Seniorinnen und Senioren oder die Kinder, die eben keinen Kompetenzaufbau in jeglicher Hinsicht erfahren, weder in der Schule noch zu Hause, sind ja äußerst gefährdet. Und da brauchen wir uns ja nichts vormachen. So, du hast vorhin über Cybergrooming gesprochen, so wie die sozialen Netzwerke einfach ein Spielplatz für pädokriminelle Menschen ist, wird KI auch noch Möglichkeiten für genau Menschen mit diesen kriminellen Neigungen sein oder Tür und Tor öffnen, ihre kriminellen Machenschaften auszuweiten. Und da sind wir nicht vorbereitet.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also das Thema müssten wir vielleicht auch nochmal separat besprechen, was es da alles für Möglichkeiten gibt und was du auch schon erlebst halt. Vielleicht eine allerletzte Frage nochmal an dich und die mich sehr, sehr interessiert. Nehmen wir an, du hast alle Ressourcen zur Verfügung. Geld, Reputation, den Staat und was du brauchst und wofür du jeden Tag kämpfst in Bezug auf den Umgang von Kindern und Jugendlichen mit dem Smartphone und den damit verbundenen Herausforderungen wie Sucht, Rassismus, Antisemitismus, Verrohung, Cybermobbing, Cybergrooming, Kinderpornografie, Fake News und so weiter. Wie sähe deine Wunschwelt aus und was muss dafür passieren?
Das ist die komplexeste Frage, die ich je gestellt bekommen habe. Wenn ich ganz naiv antworten dürfte, dann ist es so, dass ich ganz oft die Augen zumache und mit dem Fingerschnipp so, ne, in einer anderen Welt aufwachen würde, im Sinne von, warum sind wir Menschen nicht einfach netter zueinander? Damit geht ja alles los. Ne? Es steht und fällt damit, wie wir miteinander umgehen. Da kann Technik uns ja noch was für Möglichkeiten eröffnen, wenn wir Menschen zurückkommen würden zu Menschlichkeit, zu Interaktion, zu sich streiten auf Augenhöhe, zu sich mal die Meinung sagen, aber anschließend immer wieder vertragen. Dann sind wir beim Thema, gibt es keine Kriege, bla bla bla. Ich meine, so weit brauchen wir nicht gehen, aber ehrlicherweise liegt der Schlüssel ja in uns. Also ich könnte jetzt fordern und sagen, ja, ich würde es mitgehen, Social Media erst ab 16. Ja, ich würde möglicherweise sogar mitgehen, eine Petition für handyfreie Gaststätten, dass wir da die Möglichkeit finden, Schutzraum auch zu finden im Sinne von menschlicher Interaktion. Handyfreie Schulen und so weiter und so fort. Mehr Zeit und Experten für Medienkompetenzaufbau und zwar ab sofort. Einheitliche Regelungen in Deutschland. Ich könnte dir wahrscheinlich einen 20-Punkte-Katalog aufsetzen, was ich als, dann wäre es ja so wie König von Deutschland, Rio Reiser, Königin von Deutschland, was ich dann machen würde.
Ja.
Aber all das würde auch nicht funktionieren, wenn wir nicht mal wieder ein bisschen normaler werden, ein bisschen klarer kommen miteinander. Und jeder mal vielleicht abends in den Spiegel guckt und sagt, verdammt, ich bin selber mit verantwortlich, was hier passiert. Und ich habe angefangen in den letzten Abschlussfeiern, wenn unsere Absolventinnen und Absolventen die Schule verlassen, jedem so einen kleinen Taschenspiegel mitzugeben. Und irgendwann in jeder Abschlussrede kommt dann der Satz, dass ich sage, Leute, und guckt mal in den Spiegel und ihr habt die Antwort darauf, wer hier wirklich etwas verändern kann. Aber wer auch wirklich verantwortlich ist. Und ich glaube, dass wir ein ethisches Miteinander ziemlich aus den Augen verloren haben. Wir sprechen über Technik, über Regulierung, über wer schuld ist, wer was machen muss. Und wir vergessen viel zu oft, dass wir jeder bei uns selber anfangen müssen. Und zwar jeden Tag können wir die Welt ein Stückchen besser machen.
Super. Vielen, vielen Dank, Silke. Das mit dem Spiegel, das finde ich, ist eine wunderbare Aktion und ist wahrscheinlich auch total nachhaltig bei den Empfängern dann für das Leben. Das finde ich super. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen und ich bin total geflasht und danke, dass wir über so viele Themen sprechen durften und dass du so eine klare Haltung zu den ganzen Themen hast. Ich danke dir sehr dafür, liebe Silke. Danke, dass du da warst.
Danke, Hanno, dass ich da sein durfte. Und dass ich manchmal zu schnell spreche, daran sind alle gewohnt, die mich kennen. Da müsst ihr alle durch.
Das finde ich super, ja. Vielen, vielen Dank. Also es war sehr, sehr inspirierend. Ich bin total happy, dass wir uns heute hier treffen durften. Und ich hoffe, dass wir einfach in der Zukunft auch nochmal die Möglichkeit haben zu sprechen und dann nochmal auch uns besinnen auf das, was dann vielleicht in der Zwischenzeit schon passiert ist. Ich danke dir sehr und ich danke euch Zuhörerinnen und Zuhörern auch alle, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und mit dabei wart. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne ein paar lobende Sternchen da. Silke, ich wünsche dir für dieses Jahr viel, viel Erfolg, dass du weiterhin für diese Sachen kämpfst, dass du weiterhin alle Menschen an die Hand nimmst und dass wir auch an Moral und Werten arbeiten, dass wir die Welt einfach immer durch die Arbeit, die du auch gerade machst, einfach verbessern können. Das wäre total wunderbar. Vielen Dank.
Danke, lieber Hanno, und mach weiter so. Diese Allianzen brauchen wir, dass Menschen sich außerhalb ihres Berufs so für Kinder einsetzen. Höchster Respekt. Vielen, vielen Dank, lieber Hanno.
Ich danke dir. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.